Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein richtig schönes Osterwochenende. Das Wetter war ja an vielen Tagen richtig, richtig gut, zumindest bei uns. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr jede Menge NHL verfolgt habt, vielleicht sogar einige der Spiele gesehen habt, denn da gab es einiges in den letzten Tagen. Und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen gewartet habe mit der Aufnahme dieses Podcasts. Ich hatte ursprünglich überlegt, das Ganze vielleicht sogar am Samstag zu machen, habe mich dann aber dagegen entschieden. Da gab es immerhin 15 Spiele. Ich hatte euch ja auch ein paar der Partien angepriesen und die haben natürlich riesen Einfluss gehabt auf die Playoff-Positionen, auf das, was jetzt noch kommt. Und die haben riesen Einfluss gehabt auf eine Mannschaft, nämlich auf die New York Islanders. Die haben ihren Coach getauscht, Patrick Roy gegen Pete DeBoer. Und das wird heute der Auftakt dieser Sendung sein. Und danach schaue ich einfach nochmal drauf, wie sieht es denn aktuell aus? Wer hat denn vielleicht gute Karten, wer hat schlechte Karten? Was eben die Partien jetzt in den nächsten Tagen und dann auch natürlich die Playoff-Platzierungen betrifft. Aber es geht auch nicht nur um die Playoff-Platzierungen selber. Es geht natürlich auch darum, zum Beispiel die Divisions zu gewinnen, zum Beispiel auch die Conferences zu gewinnen. Es ist bisher sehr, sehr wenig entschieden in der NHL. Das finde ich bemerkenswert. Das ist viel Spannung, die wir noch haben in den letzten 5, 6, 4, je nachdem, Partien, die die Mannschaften noch zu absolvieren haben. Also es finde ich schon ein Stück weit ungewöhnlich zu einem so späten Zeitpunkt relativ wenig Entscheidungen bisher in der NHL zu haben. Auf einige der Entscheidungen, einige der Teams, die sich schon qualifiziert haben, da werde ich eingehen im Verlaufe dieser Sendung. Und vieles aber, wie gesagt, ist da noch vollkommen offen. Und wir beginnen eben am Samstag einfach erstmal speziell mit einer Partie, und zwar der Partie der New York Islanders bei den Carolina Hurricanes. Das war ein 3-4 der Islanders. Die haben diese Partie verloren in Raleigh. Auswärtsniederlage beim besten Team der Conference. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches. Man muss aber sagen, dass die New York Islanders Ende März, genauer gesagt am 28. März, eine sehr, sehr gute Ausgangsposition in Richtung Playoffs hatten. Da hatten sie 42 Siege, 27 Niederlagen und 5 Extrapunkte geholt und waren ja gut platziert in den Playoffs, fett mit dabei. Und dann gab es aber 4 Spiele und die Spiele lauteten einmal zu Hause gegen Pittsburgh, das war ein krachendes 3-8, in Buffalo ein 3-4, dann in zu Hause wieder gegen Philadelphia ein 1-4 und gegen die Carolina Hurricanes, habe ich eben erwähnt, in Raleigh auch ein 3-4. Das sind erstmal mindestens 4 Gegentore in allen Partien. Im Durchschnitt sogar 5 in diesen 4 Spielen. 0 Punkte haben sie geholt, was ja auch schon bemerkenswert ist. Viele Partien gehen ja auch in Overtime, in Shootout rein. Also da eben dann Möglichkeiten, auch extra Punkte zu holen. Das war für die New York Islanders nicht der Fall. Und dementsprechend haben die Verantwortlichen sich an der Stelle das Ganze angeschaut und allen voran ist da natürlich Matthew Darche zu nennen, der General Manager der New York Islanders, und der ist bekanntermaßen ja erst seit Mai letzten Jahres General Manager. Das heißt, er ist in seiner ersten kompletten Spielzeit mit Verantwortung, Nachfolger von Lou Lamoriello, und Darche hat Patrick war nicht eingestellt, das war noch Lamoriello, und da muss man immer sagen, das ist natürlich so ein Punkt, wo dann ein General Manager dazu tendiert, sich irgendwann den Coach zu holen, den er sich aussucht, den er sich eben auch vorstellt. Jetzt muss man natürlich sagen, der Zeitpunkt ist sehr, sehr ungewöhnlich und vielleicht auch, wenn man erstmal die Erwartungshaltung betrachtet, etwas unverständlich auf die gesamte Saison gesehen. Die New York Islanders sind für mich ein Team gewesen, ich glaube, das habe ich auch in der Saisonvorschau gesagt, was eher außerhalb der Playoffs zu sehen ist, was eher eine Mannschaft ist, die nicht unbedingt etwas mit der Qualifikation zu tun hat, die vielleicht wieder solide spielt, die vielleicht auch eine Mannschaft sind, die ja durchaus eben einem Team wehtun kann, die nicht einfach zu spielen sind, die defensiv normalerweise, also jetzt die Erwartungen vor der Saison, die defensiv gut stehen, die eben entsprechend versuchen, mit wenig Toren Spiele zu gewinnen, die versuchen dort eben ja einen Spielstil zu haben, der eher eben ergebnisorientiert ist und nicht unbedingt auf Unterhaltung geprägt ist. Und das ist etwas, was ich erwartet hatte von den New York Islanders. Ich hatte nicht erwartet, dass sie in Richtung Playoffs kommen. Klar, wenn es sehr gut läuft, okay, Wildcard-Platz oder sowas. Aber im Grunde haben sie die Saison über den Erwartungen gespielt, zumindest über meinen Erwartungen und ich glaube auch über den Erwartungen von vielen anderen Experten eben an der Stelle auch. Und deshalb kann man jetzt natürlich sagen, naja, dann ist es schon irgendwo etwas außergewöhnlich, dass so ein Team dann kurz vor Saisonende den Trainer austauscht. Wir hatten ja die Situation bei den Vegas Golden Knights vor ein paar Tagen, muss man ja tatsächlich sagen, die eben auch ihren Trainer dort ausgetauscht haben. Cassidy gegen Tortorella, werdet ihr vielleicht auch an der Stelle den Podcast schon gehört haben. Und da ist es ja vielleicht eine etwas andere Situation, dass man da sagen muss, naja, die Vegas Golden Knights sind als ein Titelfavorit in der Pacific Division in die Saison gegangen. Die sind aktuell, trotz der guten Ergebnisse, komme ich auch gleich noch zu, in der Division immer noch auf Platz 3. Das heißt, die sind im Moment hinter den Erwartungen zurückgeblieben und sind eine Mannschaft, wo man sagen muss, okay, da kann ich schon verstehen, dass man eben dann entsprechend mit noch 8 Spielen, das waren ja ein paar Spiele mehr, dann sagt, okay, wir haben jetzt sogar das Risiko, vielleicht die Playoffs zu verpassen. Wir haben auf jeden Fall das Risiko, dass wir in der ersten Runde nicht das Heimrecht haben und so weiter und so weiter. Und wir haben einfach den Anspruch, mit dem Kader musst du einen Titel gewinnen können. So, das heißt also an der Stelle eher verständlich, einen Trainer zu wechseln. Bei den New York Islanders, wie gesagt, wenn man aus den Erwartungen vor der Saison kommt, ist es schon so, dass man vielleicht nicht so viel Verständnis dafür hat, dass eben entsprechend dieser Move jetzt gemacht wird. Aber man muss sich eben auch diese letzten Monate anschauen und es ist schon so, dass die New York Islanders sich irgendwann so ein bisschen festgespielt hatten als ein Team in den Playoffs. Mit Matthew Schaefer haben sie den wahrscheinlichen Rookie of the Year, Superspieler, Generational Talent, jemand, der auch entsprechend eine Begeisterung entfacht hat, die es vorher, vor dieser Saison bei den Islanders so gar nicht gegeben hat. Also es ist auch schon relativ ungewöhnlich, dass so ein junger Spieler das dann eben auch schafft. Aber durch die gesamte Saison und durch den Saisonverlauf ist es vielleicht auch so gewesen, dass man im Management gesagt hat, naja, also wenn wir jetzt aktuell auf diesem Platz sind und wenn wir diese Position innehaben, dann wäre es ja fatal, das Ganze nicht zu nutzen und nicht zu versuchen, an der Stelle eben dann auch diese Playoffs zu erreichen und vielleicht sogar Heimrecht zu erreichen und vielleicht sogar, ich komme auch nachher natürlich auf die entsprechenden Platzierungen, und vielleicht sogar die Playoffs eben länger zu gestalten. Man muss natürlich auch dazu sagen, das habe ich auch schon auch an einigen Stellen erwähnt, in einigen Podcasts erwähnt, dass die Playoff-Einnahmen immer etwas sind, wo man auch dann vom Management drauf schaut, weil das Einnahmen sind, die so erstmal nicht eingeplant sind. Das heißt, das sind alles zusätzliche Dollars, die reinkommen in die Kasse. Dann muss man auch sagen, dass sie so ein bisschen auch in den letzten Wochen, also auch vor der Trade-Deadline, agiert haben wie ein Team, was erwartet, in die Playoffs zu kommen. Ich hatte ja André Palat als Trade erwähnt, da haben sie jemanden mit relativ hohem Gehalt sich geholt, auch 2 Draftpicks, Dritt- und Sechstrunden-Pick nur, aber immerhin 2 Draftpicks, zu einem Nachbarn abgegeben, eben entsprechend zu den New Jersey Devils. Dann ist es auch so gewesen, dass sie sich eben dann mit Braden Shen, auch jemanden von den St. Louis Blues geholt haben, der wohl auch unter anderem aufgrund des persönlichen Gesprächs mit Matthew Schaefer zu den New York Islanders gekommen ist. Das heißt, auch da haben sie etwas abgegeben. Sie haben für Shen einen Erstrundenpick abgegeben, der Colorado Avalanche, einen Drittrundenpick. Sie haben auch Jonathan Drouin und sein Gehalt weggeschoben, das muss man auch sagen, klar, keine Frage. Aber sie haben relativ viel abgegeben für einen Veteran. Das heißt, auch da wieder so ein bisschen, okay, was ist das für ein Signal, was ich sende? Ich glaube, mein Team kann in die Playoffs kommen. Ich glaube, wir brauchen Erfahrung. Also hole ich eben jemanden entsprechend wie Braden Shen. Also auch da ein Punkt, wo die Signale in den letzten Monaten eher waren in Richtung, wir sind ein Playoff-Team. So, und wenn du dann diese vier Ergebnisse siehst und auch die Art und Weise, wie sie entsprechend auch gespielt haben, ich glaube, in Carolina waren es nur 16 Schüsse, wobei man da mal ein bisschen sagen muss, Carolina ist nun auch eine Mannschaft, wenn die gut drauf sind und wenn die richtig auch defensiv stehen, dann können die durchaus auch dafür, oder wenn sie eher ihr Spiel durchziehen, was ja eher auf Puckbesitz in der offensiven Zone ausgerichtet ist, dann kann es eben so sein, dass du relativ wenig Schüsse hast. Also auf diese eine Partie würde ich nicht so viel geben, aber es scheint auch so gewesen zu sein, dass es schon länger rumorte. Zum Beispiel Jonathan Drouin war wohl auch jemand, der immer wieder so ein Punkt war, wo sich andere Spieler auch dran hochgezogen haben, dass eben Patrick Roy ihn das häufiger eingesetzt hat, Jonathan Drouin, obwohl er nicht so gut gespielt hat, dass er ihn in den ersten sechs, in den Top 6 eingesetzt hat, obwohl er nicht so gut war. Dass zum Beispiel im Gegensatz dazu dann jemand wie Anthony Duclair nicht so unbedingt eingesetzt wurde, wie man das vielleicht hätte machen müssen aufgrund der Leistung oder im Vergleich eben dann zu Jonathan Drouin. Also es gab so ein bisschen Lieblinge und Spieler, die ja unter einem schlechten oder im schlechten Licht standen bei Patrick Roy. Und das ist eben dann auch irgendwann etwas, wo das Management vielleicht auch schon vorher die Fühler drin hatte im Team und jetzt gesagt hat, okay, komm, wir wollen jetzt die Saison retten. Wir haben auch die Chance, jetzt zu handeln und jetzt einem Coach sogar eine ganz gute Möglichkeit zu geben, weil wir 4 Tage Pause haben. Das heißt also, ab Ostersonntag waren 4 Tage, an denen die New York Islanders kein Spiel hatten. Pete DeBoer kommt dann eben, wahrscheinlich Sonntagabend irgendwann, dann rein zu den New York Islanders und kann zumindest nochmal, sage ich jetzt mal, 2, vielleicht 3 Tage was trainieren, ein bisschen gucken, 1, 2 Sachen anders machen. Natürlich ist das nicht das Gleiche wie ein Training Camp, das ist nicht das Gleiche wie eine komplette Saisonvorbereitung, aber es ist eben ein besonderer Zeitpunkt im Schedule und den haben sie genutzt. Sie haben jetzt da ihrem neuen Trainer Pete DeBoer einfach eine kurze Chance gegeben, da auch so ein paar Dinge einzustellen. Kurz was zu Patrick Roy, der kam ja vor 2 Jahren während der Saison, da waren sie nicht so gut drauf, er hat aber einen relativ guten Rekord dann gehabt, hat sie in die Playoffs eingeführt, sie haben dann in 5 Spielen gegen die Hurricanes verloren, aber das war an sich erstmal ein sehr guter Auftakt. Letztes Jahr hatten sie eine Saison mit 35 Siegen, 35 Niederlagen und 12-mal den Extrapunkt. Da haben sie die Playoffs verpasst, was jetzt auch nicht so mega ungewöhnlich war. Und wie gesagt, dann haben sie halt Glück gehabt, Matthew Schaefer bekommen und den jetzt eben auch entsprechend eingebaut, ihm auch viel Verantwortung gegeben, natürlich auch entsprechend die Leistungen dann von ihm bekommen. Also das ist ja auch immer so ein Punkt, dass ihnen dann, ich will nicht sagen, es blieb keine Wahl mehr, weil natürlich setzt man so einen Spieler gerne ein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, sie haben jetzt, oder Patrick Roy hat da jemanden gefunden, von dem man vorher nicht erwarten konnte, dass er gut spielt in der NHL. Sicherlich hat er die Erwartungen übertroffen, aber das liegt jetzt mehr an Matthew Schaefer, als dass man da irgendwelche taktischen Kniffe und Eiszeiten dann eben als Grund dafür anführen kann. Und wie gesagt, in dieser Spielzeit, 78 Partien hat er gehabt, 42 Siege, und 89 Punkte und das ist natürlich eben, finde ich, eine gute Bilanz erstmal und wie gesagt, wenn wir nachher noch über die Playoffs sprechen, das Problem der Islanders ist natürlich, dass der Osten in dieser Saison insgesamt im Durchschnitt besser ist als der Westen und dass eben entsprechend auch die Teams sehr ausgeglichen sind im Osten. Das heißt also, diese 89 Punkte haben eben nicht gereicht, um sich eine Polster zu holen und eben entsprechend da ja die Playoffs vielleicht schon vorher so ein bisschen abzusichern, sondern das steht jetzt noch spitz auf Knopf und Ja, dann haben sie eben Patrick Roy entlassen an der Stelle. Jetzt kommt Pete DeBoer und bei dem auch mal kurz so zur Historie. Also das ist jetzt die insgesamt sechste Trainerstation von Pete DeBoer. Er hat 5 Trainerstationen bisher gehabt und man muss sagen, ob man ihn mag oder nicht, er hat einen gewissen Stil zu coachen. Er hat auch einen gewissen Stil manchmal in Pressekonferenzen oder mit Themen umzugehen, aber Pete DeBoer ist einer der erfolgreichsten Coaches gewesen in der NHL, ich sag mal seit 2011, er hat angefangen von 2008 bis 2011 hat er die Florida Panthers gecoacht, da hat er immer die Playoffs verpasst, das waren aber noch die Zeiten, als sie eben kein so besonders gutes Team waren, erste Saison ein bisschen Pech gehabt, da hatten sie einen ziemlich guten Rekord, 93 Punkte. Danach die Jahre waren sie in der damaligen Southeast Division jeweils Fünfter, also beide Male die Playoffs verpasst. Dann hat er bei den New Jersey Devils angefangen, von 2011 bis 2015 war er dort Coach. Auch die erste Saison war in der regulären Spielzeit nicht so besonders gut, aber sie sind bis ins Stanley Cup Finale marschiert 2012, da ja dann verloren gegen die Los Angeles Kings, letzte Finale von Martin Brodeur und da war er auch 3,5 Jahre bei den New Jersey Devils, dann bei den San Jose Sharks, da war er am längsten 4,5 Saisons, die waren einmal im Stanley Cup Finale 2016, einmal im Konferenzfinale 2019, also auch da sehr erfolgreich, alle Jahre Playoffs gehabt, das war vorher bei den Devils nicht so, bei den San Jose Sharks war er 4-mal hintereinander in den Playoffs und ist dann in der 5. Saison gefeuert worden, 2020, und wurde kurze Zeit später von den Vegas Golden Knights verpflichtet. Das war auch so ein bisschen eine kleine Thematik bei den Vegas Golden Knights Fans, denn vorher gab es eben zum Beispiel 2018 eine Serie gegen die Vegas Golden Knights. Das war das legendäre Spiel 7 war es, meine ich, zwischen den Golden Knights und den San Jose Sharks, wo es diese 5-Minuten-Strafe gab, die keine war, wo dann die Sharks von 0 zu 3 auf 4-3 gestellt haben, unter anderem in diesen 5-Minuten-Powerplay, da nochmal einen Ausgleich kassiert haben und 5-4 nach Verlängerung gewonnen haben, 2018 gegen die Vegas Golden Knights. Und da war Pete DeBoer nicht gerade derjenige, der super beliebt war in Vegas, hat da aber auch sehr gute Arbeit geleistet, 2-mal das Conference-Finale erreicht, 2020 und 2021, aber beide Jahre eben verloren, einmal gegen Dallas, einmal gegen Montreal, wurde dann wieder entlassen nach 2,5 Jahren bei den Vegas Golden Knights und ist kurze Zeit später zu den Dallas Stars gekommen, 2022. Dort war er 3 Jahre lang Coach, jede Saison Conference-Finale erreicht, allerdings auch jedes Jahr verloren. Und wenn man sich jetzt im Moment die Bilanz anguckt von Pete DeBoer, also zum einen hat er, glaube ich, eine wahnsinnige Bilanz, was Spiel 7 betrifft, keine Ahnung, irgendwie 7-0, 8-0 oder so, also immer weitergekommen, unter anderem zum Beispiel letztes Jahr erste Runde auch in Spiel 7 weitergekommen, aber in den letzten Jahren, in denen er die Playoffs erreicht hat, beziehungsweise in denen er nicht gefeuert wurde, das gilt seit 2018, 6-mal, wenn er nicht gefeuert wurde oder die Playoffs erreicht hat, war seine Mannschaft im Conference-Finale in der Western Conference, also mit San Jose, eine Qualifikation, dann 2-mal Vegas und 3-mal hintereinander mit den Dallas Stars. Das ist der positive Teil. Der negative Teil ist eben, dass man sagen muss, er hat 2 Stanley Cup-Finals verloren und er hat insgesamt 6 Conference-Finals verloren. Also jemand, der eine Mannschaft bis zu einem gewissen Punkt bringt, aber noch nie ins gelobte Land geführt hat, also noch keine Meisterschaft gewonnen hat. Ein trotzdem sehr, sehr hoch angesehener Coach war im Coaching-Staff der Kanadier bei den Olympischen Spielen. Also hat dort eben entsprechend auch über die NHL hinaus eine Wertschätzung erfahren und ja, ist jetzt der Coach bei den New York Islanders und natürlich kann man erwarten, dass er verpflichtet wurde oder davon ausgehen, dass er verpflichtet wurde, weil die New York Islanders vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit die Befürchtung hatten, dass ein anderes Team zuschlägt, denn das ist ja auch etwas, was wir vielleicht dann auch an dieser Stelle gesehen haben, dass die Islanders gesagt haben, naja, okay, also wir sind uns zum einen nicht ganz sicher, ob wir die Playoffs erreichen, deswegen müssen wir handeln, ja, und wen holen wir? Holen wir jetzt jemanden, einen sage ich mal, man sagt ja so schön, dann auch in der deutschen Sportlandschaft, vor allem im Fußball, einen Feuerwehrmann, jemanden, der uns eben, meistens ist das ja dann beim Fußball gegen den Abstieg, jemand, der uns zum Schluss nochmal hilft, der uns so ein paar Spiele, einen Coaching-Bump, davon spricht man ja in Nordamerika, gibt, also einen Push einfach, ein paar Spiele, wo die Spieler einfach mehr geben, weil sie wissen, sie müssen sich unter dem neuen Trainer beweisen, drum wir uns eben einen neuen Coach, und die New York Islanders haben sich dazu entschlossen, nicht irgendwie einen Assistant-Coach zu nehmen, sondern jetzt mit Pete DeBoer auch jemanden zu nehmen, den sie langfristig behalten wollen. Auch das ist jetzt schon durchgesickert. Er soll wohl über diese Saison hinaus einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben haben. Und das ist natürlich schon mal eine große Investition. Und man muss auch wissen, der Vertrag von Patrick Roy, der geht wohl Minimum noch ein Jahr über diese Spielzeit hinaus. Da waren die Quellen sich nicht ganz einig, ob es denn ein Jahr plus ein Jahr ist, ob es 2 Jahre Vertragsdauer über diese Spielzeit hinaus sind. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, die Eigentümer der New York Islanders sind bereit, Patrick Roy sein Gehalt zu bezahlen, Pete DeBoer sein Gehalt zu bezahlen. Der wird nicht schlecht bezahlt sein. Ich schätze, der wird in den Top 5 der NHL-Coaches landen, was das Gehalt betrifft. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, die New York Islanders spielen eben im Großraum New York, da ist Geld vorhanden. Sie spielen in einer neueren Halle in der NHL und dementsprechend ist da natürlich auch ein Budget. Trotzdem ist das eben eine Entscheidung, die nicht jedes Management und nicht jede Eigentümergemeinschaft und jeder Eigentümer dann eben entsprechend auch mitträgt. Also da muss man eben auch sagen, das ist ein großer Brocken an Geld, der da in die Hand genommen wird für diese Trainerposition. Ja, Gründe, warum Patrick Roy gehen musste, habe ich so ein bisschen gesagt. Die Personalien natürlich auch, weil die New York Islanders vielleicht nicht das gespielt haben, was sich das Management dann insgesamt so vorgestellt hat. Ich hatte schon erwähnt, dass sie vielleicht defensiv zumindest in den letzten Wochen nicht so gut gestanden haben, dass da eben so ein paar Lücken waren. Wenn man sich jetzt auch den Corsi-Wert zum Beispiel bei 5 gegen 5 ist der bei 48%. Das ist Platz Nummer 22. Der Expected Goals-Wert, der ist auf Platz 26 bei 5 gegen 5. Das ist natürlich nicht wirklich gut und entspricht nicht wirklich einem gehobenen Anspruch. Sie haben ein Powerplay, was zu den schlechtesten der Liga gehört. Platz 30 von den Mannschaften im Playoff-Bereich sind nur die Philadelphia Flyers schlechter. Die haben tatsächlich nur ein Powerplay von 15,2%, Platz 32. Dann haben die Islanders ein relativ schlechtes Verhältnis zwischen eigenen Schüssen und den Schüssen des Gegners. Das ist negativ. Das heißt also, sie lassen mehr Schüsse zu, als der Gegner eben, oder als sie selber auf das Tor des Gegners abgeben, so ist das Verhältnis richtig. Und einer der Hauptgründe unter anderem, warum sie eben entsprechend mit vorne dabei sind, ist natürlich auch das Thema Torhüter. Sie haben da jemanden, der sicherlich zu den besten Torhütern wieder mal nach ein bisschen Pause in der NHL gehört. Ilya Sorokin hat mit 27,3 den zweitbesten Goals Save Above Expected Wert bei 52 Partien. Heißt das, jedes zweite Spiel kassieren die New York Islanders ein Tor weniger, weil Ilya Sorokin eine sehr gute Leistung abliefert. Er kaschiert damit so ein bisschen die Leistungen des Teams insgesamt. Und ja, da haben wir eben unter anderem auch ein paar Gründe, warum jetzt dieser Trainerwechsel vollzogen wurde. Ich habe erwähnt, es sind nur noch 4 Partien und die 4 Partien, die sind natürlich jetzt ausschlaggebend dafür, ob das schon in dieser Saison etwas werden könnte mit Pete DeBoers Erfolg oder ob die Fans der Islanders da bis zur Spielzeit 26-27 warten müssen. Es geht los am Freitagmorgen deutscher Zeit, also Donnerstag drüben in Nordamerika, gegen die Toronto Maple Leafs, Must-Win-Game, weil die Leafs eben zu den schlechtesten Mannschaften der Liga gehören. Übrigens auch aus Leafs-Sicht ein Must-Lose-Game, wenn man das so sagen kann. Und dann eine der wichtigsten Partien überhaupt, das direkte Duell am Samstag 19 Uhr. Und sicherlich auch eine Partie, die ihr euch dann anschauen könnt. Samstag, 11. April, 19 Uhr deutscher Zeit. Die Ottawa Senators sind zu Gast bei den New York Islanders. Ihr merkt schon, das ist das zweite Heimspiel, was sie haben. Dann kommt das dritte Heimspiel am Montag um 0 Uhr deutscher Zeit, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Montreal Canadiens sind zu Gast, auch das in den Playoff-Duellen und den Duellen von Teams, die um die Playoffs kämpfen, sehr, sehr wichtig. Und dann nochmal die Carolina Hurricanes, dann am Mittwochmorgen deutscher Zeit wieder zu Hause. Also vier Partien nach vier Tagen Pause, alle vier zu Hause, dabei mit Toronto ein leichter Gegner, Ottawa ein schwieriger Gegner in dem Sinne, weil es ein direkter Konkurrent ist, und Montreal und Carolina sind eben auch sehr gute Teams, die bei Carolina schon für die Playoffs qualifiziert sind und bei Montreal um die Playoffs kämpfen, und das sind die vier Spiele, und da wollen die New York Islanders sich eben entsprechend die Punkte holen, die sie brauchen, um die Playoffs zu erreichen. Und wenn wir da dann jetzt auf die Tabellen schauen, dann wird es tricky, wenn man da ja einschätzen möchte, wie viele Punkte denn an der Stelle notwendig sind. Aktuell sind in der Metropolitan auf den ersten drei Plätzen die Carolina Hurricanes, die Pittsburgh Penguins und die Philadelphia Flyers platziert. Die Hurricanes sind die erste Mannschaft aus der Metropolitan, die für die Playoffs qualifiziert ist. 104 Punkte. Da kommen sie nicht mehr ran, absolut nicht. Die Pittsburgh Penguins sind auch weg, die haben 96 Punkte. Und dann kommen die Philadelphia Flyers, die haben 90 Zähler, allerdings auch ein Spiel weniger aktuell als die New York Islanders. Die haben eben 89 Punkte. Das heißt also, es ist möglich, Platz 3 zu erreichen in der eigenen Division. Durch das eine Spiel weniger der Flyers allerdings eine schwierige Aufgabe. Etwas besser sieht die Ausgangslage dann schon aus im Hinblick auf die Wildcard-Position, denn da haben sie das direkte Duell gegen die Ottawa Senators. Die haben genauso 90 Punkte wie die Philadelphia Flyers, kommen allerdings dann eben entsprechend aus der anderen Division rüber. Und durch dieses direkte Duell können sie da zumindest nochmal Punkte aufholen, was eben ja dieses Thema betrifft. Wenn ich dann auch mal rüberschaue, ich will mal gucken, wie der Spielplan und das Restprogramm der Ottawa Senators aussieht. Auch das ist ja natürlich an der Stelle sehr, sehr wichtig. Die spielen jetzt noch einmal gegen Tampa Bay und haben ansonsten, außer den New York Islanders, drei Teams, für die es um im Grunde nichts mehr geht, nämlich zum einen die Florida Panthers, die New Jersey Devils und die Toronto Maple Leafs. Das heißt, wenn es blöd läuft für die New York Islanders, gewinnen sie zwar dieses direkte Duell, da die Senators aber drei Partien von den fünf haben, die sie jetzt noch haben, die sie gewinnen können, kann es trotzdem sein, dass das nicht reicht. Also das ist eben ein Punkt, wo sie schauen müssen. Dann bei den Philadelphia Flyers will ich auch mal rüberschauen, was die denn noch an Restprogramm haben, weil wir jetzt die quasi als direkten Konkurrenten sehen für die New York Islanders. Die haben eben zum Beispiel noch ein etwas schwierigeres Programm. Die haben zum Beispiel New Jersey jetzt noch dabei, aber dann Detroit, eine Mannschaft, die auch um die Playoffs kämpft. Winnipeg, gut, weiß man nicht so richtig, aber nochmal eine Auswärtsreise, erst nach New Jersey, dann nach Detroit, dann nach Winnipeg. Das nochmal kurz vor Saisonende ist auch nicht so das Beste. Und Carolina und Montreal sind genau das umgekehrte Schlussprogramm, was die New York Islanders haben. Und das Back-to-Back für die Philadelphia Flyers, das ist nicht wirklich einfach. Und vielleicht ist es dann doch eben der Platz Nummer 3 in der eigenen Division, den die New York Islanders da anpeilen, um in die Playoffs reinzukommen. Und damit löse ich mich so ein Stück weit von den Islanders und gehe auf das etwas größere Bild. So ein bisschen, was habe ich ja zu den anderen Mannschaften schon gesagt. Und wir beginnen einfach im Osten, weil ich jetzt eben dort auch schon die letzten Minuten über einige Teams geredet habe. Und bleiben nochmal kurz in der Metropolitan. Also Ausgangslage, da habe ich euch erläutert. Carolina ist durch als erstes Team. Das ist rechnerisch noch nicht ganz sicher, weil theoretisch die Pittsburgh Penguins noch genauso viele Punkte sammeln könnten wie die Carolina Hurricanes und sie auch überholen könnten bei den Regulation Wins. Kurz zur Info, Regulation Wins, warum werde ich das heute des Öfteren erwähnen? Das ist der erste Tiebreaker. Das heißt also, wenn die Teams punktgleich sind am Ende der Saison. Nehmen wir mal an, wir spielen das jetzt mal durch. Carolina hat am Ende immer noch 104 Punkte, weil sie kein Spiel mehr gewinnen. Die Pittsburgh Penguins gewinnen alle vier Partien, haben dann auch 104 Punkte, heißt aktuell für euch, die haben 96. Dann hätten die Pittsburgh Penguins 37 Siege nach regulärer Spielzeit, hoffentlich jedenfalls aus Sicht der Penguins, Sicht der Fans. Und die Carolina Hurricanes, die hätten nur 36 und in dem Fall würde Pittsburgh dann vor Carolina rücken. Das heißt, sehr, sehr theoretisch, sehr, sehr unwahrscheinlich zum einen, dass Carolina alle Partien verliert, zum anderen, dass Pittsburgh alle gewinnt und vor allem, dass Pittsburgh alle nach regulärer Spielzeit gewinnt. Denn das ist eben der entsprechende Tiebreaker erstmal. Also gehen wir mal davon aus, Carolina ist auf 1, zumindest in der Division. Pittsburgh ist auch vergleichsweise sicher auf Position Nummer 2. Sie haben aktuell 6 Punkte Vorsprung vor Philly. Ja, ein Spiel mehr, aber wie gesagt, Phillys Programm ist nicht so besonders leicht und das muss ja auch erstmal gewonnen werden und Pittsburgh müsste dann auch wieder entsprechend verlieren. Also da würde ich schon sagen, die Plätze 1 und 2 sind ziemlich sicher verteilt für die Hurricanes und für die Pittsburgh Penguins. Bedeutet, Carolina hat auf jeden Fall Heimrecht gegen ein Wildcard-Team. Ob das jetzt 1 oder 2 ist, kommen wir gleich noch zu. Die Penguins hätten Heimrecht gegen das Team auf Position 3. Und an der Stelle eben dann nochmal der Blick auf die Division insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das entweder die Philadelphia Flyers werden, die haben aktuell die beste Position, 77 Spiele, 90 Punkte. Die Islanders haben 78 Spiele und 89 Punkte. Und dahinter sind immer noch die Columbus Blue Jackets, die haben 77 Spiele, also so wie die Flyers, und nur 88 Punkte. Allerdings waren die Blue Jackets in den letzten Spielen nicht so besonders gut, haben auch einen Rekord von 3-6-1, also nur 3 Siege in den letzten 10, genau wie die Islanders. Das Gegenbeispiel sind leider aus Sicht dieser beiden Mannschaften im Moment die Flyers. Die haben 7 der letzten 10 Partien gewonnen und aktuell eben das berühmte Momentum auf ihrer Seite. Mehr theoretische Chancen haben noch die Washington Capitals. Die haben auch noch 87 Punkte, also nur 3 weniger als die Philadelphia Flyers. Aber da ist dann das Problem, dass sie zum einen gegen die Rangers verloren haben, und zwar ziemlich hoch letzte Nacht. Also das war ein Spiel, ja, im Prinzip vielleicht so die entscheidende Partie für das Verpassen der Playoffs für die Washington Capitals. Denn die Capitals haben zwar 3 Punkte Rückstand, nur sie haben aber auch eine Partie weniger als die Philadelphia Flyers. Und wie gesagt, sie müssten an Columbus vorbei, sie müssten an New York vorbei. Nur, was man sagen muss ist, die Capitals hätten, es ist sehr viel Theorie heute, die Capitals hätten die beste Ausgangsposition, weil sie die meisten Regulation Wins haben. Deutlich mehr als die anderen Mannschaften. Da sind übrigens, wenn man das sich anschaut, die Philadelphia Flyers, das Team mit der geringsten Anzahl, die haben nur 24 Siege nach regulärer Spielzeit. Die Capitals, die 3 Punkte weniger haben, haben 33. Also da merkt ihr schon, das Problem der 2-Punkte-Regelung in der NHL verdeutlicht sich auch nochmal in diesem Rennen um die Playoffs. Um die Division komplett zu machen, die Devils haben theoretisch auch noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Allerdings schon so einen großen Rückstand, dass das eben nur noch mathematisch möglich ist. Und die New York Rangers sind tatsächlich schon eliminiert und können nicht mehr die Playoffs erreichen. So, das also einmal zur Metropolitan Division. Die zweite Division im Osten, das ist die Atlantic. Und da sieht es noch enger aus, zumindest an der Spitze. Da haben wir aktuell auf 1 Tampa Bay schon qualifiziert, 102 Punkte. Buffalo schon qualifiziert, 102 Punkte. Und die Montreal Canadiens schon qualifiziert, 100 Punkte. Das sind eben die drei Teams, die da sicher vorne auf den ersten 3 Plätzen stehen. Auch da wieder theoretisch könnten die Bruins noch von 4 auf 3, 2 oder sogar 1 nach vorne rücken, aber das ist sehr theoretisch. Das sind 5 Punkte Rückstand auf Montreal und eben jeweils 7 auf Buffalo und Tampa Bay. Also an der Stelle die ersten 3, die stehen schon fest in dieser Division, aber wenn wir dann so ein bisschen vielleicht auch auf die Spiele schauen, die die 3 noch haben, dann würde ich erstmal sagen, dass Tampa Bay ganz klar das härteste Programm hat. Die spielen nämlich noch in Ottawa, in Montreal, in Boston gegen die Detroit Red Wings und gegen die New York Rangers zu Hause. Heißt also, sie spielen dreimal auswärts bei einer Mannschaft, für die es noch mindestens um die Playoffs geht und im Fall der Montreal Canadiens sogar darum, vielleicht sogar aufzuholen im direkten Vergleich gegeneinander, also dann Tampa Bay eben entsprechend an der Stelle zu überholen. Das heißt also, das ist schon ein schwieriges Programm, zumal man da sagen muss, vorne die Sabres und der Lightning, die haben die gleiche Anzahl an Regulation Wins, also an der Stelle beide gleich auf. Das heißt also, wenn Tampa Bay eben entsprechend ein bisschen weniger Punkte hätte, beziehungsweise auch bei gleicher Punktzahl, könnte es sein, dass Buffalo da eben entsprechend vorbeirückt. Die Sabres, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben jetzt eben das Heimspiel gegen Tampa Bay gewonnen, das letzte mit 4-2. Die spielen noch gegen die Rangers, gegen Columbus, gegen Chicago. Also New York und Chicago sind zwei Must-Win-Games für Buffalo. Ja, Columbus ist zu Hause, also auch da würde ich sagen, das sollten sie eben gewinnen, das Spiel. Und total ungewöhnlich, ich weiß nicht, ob das ein verlegtes Spiel ist, das letzte Saisonspiel der Sabres ist zu Hause gegen die Dallas Stars. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie regulär angesetzt war. Denn im Normalfall reisen Teams ja kurz vor den Playoffs nicht mehr so weit. Und Buffalo nach Texas ist schon nochmal eine Hausnummer für Dallas. Also da auch ein kleinerer Nachteil jetzt für die Stars, wenn wir dann eben zur Western Conference kommen. So, das also die ersten drei Teams. Montreal auch mit einem Programm, was anspruchsvoll ist. Tampa Bay haben die, New York in New York, hatte ich erwähnt, eben gegen die Islanders. Wichtiges Spiel für die Islanders. Auch in Philly auch noch zwei Auswärtsspiele zum Abschluss. Und eine Partie noch gegen Florida. Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt da nur tippen würde, wer gewinnt die Division, wahrscheinlich wird es dann doch irgendwie Tampa Bay werden, weil sie noch eine Partie mehr haben als die Sabres und sich da irgendwie vielleicht noch einen Punkt mehr holen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Buffalo das zieht. Ich glaube nicht, dass die Canadiens da noch rankommen an die beiden vorne und dann eben entsprechend auf drei einlaufen. Und dann muss man schauen, was wir für eine Playoff-Serie haben, ob wir dann eben Tampa Bay haben gegen die Canadiens oder sogar Buffalo gegen Montreal, was sehr interessant wäre aus dem Grunde, weil Montreal ja jetzt auch eine Mannschaft ist, die nicht so viel Erfolg hatte, zumindest in den letzten ein, zwei Jahren, Playoffs erreicht letztes Jahr, aber da wüssten wir ja dann, dass Buffalo oder Montreal in die zweite Runde kommt. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Dann so ein bisschen im Niemandsland, was überhaupt nicht schlecht ist in dem Fall, die Boston Bruins, die sind auf 4 in der Division und sind aber richtig, richtig gut platziert im Wildcard-Rennen, haben da 5 Punkte Vorsprung, weil das Team, was auf der zweiten Wildcard-Position ist, aus der eigenen Division kommt. Ja, sie haben ein Spiel mehr als die Ottawa Senators, aber trotzdem wirklich auch eine gute Ausgangsposition, die Boston Bruins an der Stelle. Und eben höchstwahrscheinlich ein Erreichen der Playoffs, was sensationell wäre, also was einfach sehr, sehr gut wäre für Marco Sturm. Da muss man die Kappe ziehen, wie das Niki Lauda früher bei der Formel 1 gesagt hat. Also sehr, sehr gut, was er da geleistet hat, was er mit seiner Mannschaft geleistet hat. Die Bruins übrigens, by the way, sind auch eine Mannschaft, die zum Beispiel erwähnt wird, zur Freude der Bruins-Fans, wenn es jetzt um die Maple Leafs geht, weil man da sagt, ja, die haben ja einen Retool gemacht und haben so ein bisschen on the fly so ein paar Dinge verändert. Vollkommen unterschiedliche Ausgangspositionen dementsprechend, ne, darf man das nicht so hochhängen. Einfach mal jetzt das Thema lassen, die Toronto Maple Leafs, sondern entsprechend gucken. Die Bruins, würde ich schätzen, kommen eben auf der zweiten Wildcard-Position, auf der ersten Wildcard-Position rein. Und dann, ja, dann gibt es das Rennen um die Wildcard Position 2, die Senators mit 90 Punkten, 77 Partien und die Detroit Red Wings mit 88 Punkten und 77 Partien. Und das sind eben die beiden Mannschaften, die sich innerhalb dieser Division um den Playoff-Platz prügeln, sozusagen, also zumindest virtuell. Und die natürlich auch dann übergeordnet in der Eastern Conference sich um diesen Playoff-Platz ein Stück weit eben entsprechend prügeln. Und Da, ja, es ist natürlich so, dass der Trend eher für die Ottawa Senators spricht, denn die Detroit Red Wings, die hatten ein ganz, ganz übles Heimspiel gegen die Minnesota Wild, haben da 1-4 zurückgelegen. Da sah es schon so aus, als ob die Partie gegessen ist. Sie wurden ausgebuht von den eigenen Fans, reingeschickt in die zweite Drittelpause, war das, meine ich. Kamen dann aber erstaunlicherweise richtig, richtig gut zurück. 2-4, 3-4, 4-4 durch Patrick Kane. Und da waren noch über 5 Minuten zu spielen. Und dann gab es kurz vor Ende eine Strafe für eben jenen Patrick Kane. Und das war so eine Strafe, die du überhaupt nicht verstehen kannst als Zuschauer. Und wo ich mich auch frage, was soll das? War übrigens nur erst die dritte Strafe in der Partie. Wegen Tripping gegen Quinn Hughes. Vollkommen unmotiviert reingehakt von Patrick Kane. Auch eine klare Strafe. In der neutralen Zone gegen einen Verteidiger, der nicht auf dem Weg war zu einem Breakaway oder so, sondern der einfach nur nach vorne gefahren ist. Ich weiß nicht, wie man diese Strafe nehmen kann. Die führt dazu, dass es das 5-4 gibt. Ein Hattrick von Kirill Kaprizov. Und die Detroit Red Wings verlieren. Und vor allem wichtig an der Stelle, ja, oder schlecht an der Stelle aus Sicht der Detroit Red Wings, sie verlieren nach regulärer Spielzeit, nach 60 Minuten. Das heißt, sie nehmen nicht mal einen Extrapunkt mit, der durchaus drin gewesen wäre und den sie sich natürlich verdient hätten, wenn man von 1-4 auf 4-4 zurückkommt. Und das ist schon sehr unverständlich. Patrick Kane, vorher macht er das Tor, dann dieses Foul und ja, Bärendienst seiner Mannschaft erwiesen. Und insgesamt die Red Wings in den letzten Wochen auch nicht gut drauf. 4 Siege in den letzten 10 Partien, wenn man sich da eben die anderen Teams davor anschaut. Die Senators, die hatten auch eine böse, böse Niederlage. Also das war auch so, dass sie da ein relativ unerwartetes Spiel abgegeben haben gegen die Florida Panthers. Das hatte ich, glaube ich, erwähnt. 0-5 im ersten Drittel zurückgelegt. Nur danach die Partie gewinnen sie 4-1 gegen die Sabres. Dann verlieren sie auch 4-1. Gegen die Minnesota Wild, aber gewinnen eben wieder gegen die Carolina Hurricanes. Also die sind schon in der Lage, Spiele eben auch für sich zu entscheiden. Und tendenziell, wenn ich jetzt einfach nur diese beiden Teams anschaue, dann würde ich sagen, bessere Ausgangslage, bessere Formkurve auch aktuell eben entsprechend für die Ottawa Senators. Und die haben ja den Vorteil, dass sie an der Stelle eben noch 5 Partien haben und mit Florida, New Jersey und Toronto 3 dieser 5 Partien gegen Mannschaften, die nicht in den Playoffs sind und dementsprechend vielleicht auch nicht mehr so gute Lineups haben und auch nicht so motiviert sind. Also das da die Ottawa Senators. Und wenn wir in der Division noch ein Stück weiter nach unten schauen, die Maple Leafs und die Florida Panthers, die sind raus. Also, nochmal kurz zusammengefasst, für den Osten, um was geht's? Für die Hurricanes geht's darum, Heimrecht sich in den Playoffs zu sichern. Die Division ist so gut wie gewonnen. Es geht darum, die Conference zu gewinnen. Pittsburgh ist fett in den Playoffs. Und die anderen Teams nenne ich gleich noch. In der Atlantic ist es so, dass Tampa, Buffalo und Montreal sich um die ersten 3 Plätze balgen. Boston ist, würde ich auch behaupten, fett in den Playoffs mit drin. Und dann geht es für Ottawa, die Islanders, die Red Wings, die Blue Jackets und die Capitals noch zu nennen, um die zweite Wildcard-Position, beste Ausgangslage aktuell für die Senators, weil sie die meisten Punkte haben und noch 5 Partien offen. Schlechteste Ausgangslage für Washington und die anderen dazwischen eben ja mit Chancen. Aber auch da muss man sagen, wenn ich auf Regulation Wins schaue, beste Ausgangslage, was die Punkte betrifft, beste Ausgangslage, was die verbleibenden Spiele betrifft für die Senators. Und 34 Siege nach regulärer Spielzeit sind die meisten deutlich vor den Islanders, den Red Wings und den Blue Jackets. Also das zur Eastern Conference, zum Playoff-Rennen in der Eastern Conference. Kommen wir in den Westen und beginnen mit der Central Division. Da hat die Colorado Avalanche immer noch nicht die Division gewonnen. Sie haben sich immer noch nicht die President's Trophy gesichert und Heimrecht für die gesamten Playoffs. Das wird aber höchstwahrscheinlich, also zumindest die Division, in den nächsten Spielen passieren. Für die Playoffs sind die Avs schon qualifiziert. Sie haben tatsächlich noch 6 Partien. Das ist übrigens ganz interessant. Keine Mannschaft im Osten hat noch 6 Partien offen. Im Westen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams, die noch 6 Spiele offen haben. Nur die Chicago Blackhawks haben nur noch 4 Partien und die anderen Teams im Westen haben jeweils noch 5 Spiele offen. Also da ist der Spielplan etwas unausgeglichen zwischen Ost und West. Die Ost-Teams haben insgesamt schon mehr Spiele absolviert. Zurück zur Central. Colorado aktuell 110 Punkte, noch 6 Spiele. Dallas noch 5 Spiele, 102 Punkte. Minnesota noch 5 Spiele, 100 Punkte. Da gibt es das direkte Duell. Ich will mir mal einmal den Schedule aufmachen. Und zwar gibt es das direkte Duell zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild. Das ist einmal kurz hier aufgemacht. So, da haben wir den Spielplan der Dallas Stars. Am Freitag, deutscher Zeit, Freitagmorgen gibt es das Spiel, die Dallas Stars zu Hause gegen die Minnesota Wild. Das wird höchstwahrscheinlich darüber entscheiden, welches dieser beiden Teams Heimrecht haben wird, wobei man sagen muss, wenn sie punktgleich sind, dann ist Dallas vorne, weil die deutlich mehr Siege nach 60 Minuten haben. Ansonsten geht es eben dann zwischen diesen beiden Mannschaften jetzt darum, ob eben Dallas zu Hause spielt oder Minnesota. Die Plätze 2 und 3 haben sie sicher, das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich, also die Fs müssten alle Spiele quasi verlieren und die beiden anderen müssten alle Spiele gewinnen. Wir werden sehr wahrscheinlich, oder einer der anderen, wir werden sehr wahrscheinlich die Serie Dallas gegen Minnesota sehen in der ersten Runde und Colorado eben als Nummer 1 höchstwahrscheinlich auch im Westen. Übrigens nur nochmal die Punktzahlen 110, 102 und 100. Und bevor ich auf die Wildcard-Plätze schaue, gehen wir in die Pacific. Die ersten drei, das ist kein Fehler von mir, ich lese nicht in der falschen Spalte. Die ersten drei Mannschaften der Pacific haben folgende Punktzahlen. Erinnert euch übrigens auch an den Osten. 87, 87 und 86. Das sind die Oilers, die Ducks und die Golden Knights. Das Playoff-Seeding in der NHL ist eine Witznummer, um das nur an der Stelle einmal hier erwähnt zu haben. Also, um was geht's in der Pacific? Es geht um nicht weniger als um erstens den Sieg in der Division, Heimrecht in Runde 1 und in Runde 2. Denn das Team, was dort auf 1 einläuft, aktuell die Oilers, das hätte Heimrecht für die beiden ersten Runden, was natürlich schon mal sehr gut wäre. Außerdem würden die Oilers den Vegas Golden Knights aus dem Weg gehen. Und da habe ich ja erwähnt, dass die Vegas Golden Knights, hatte ich vorhin vor Stunden gefühlt erwähnt, in diesem Podcast, dass die Vegas Golden Knights ja auch einen Coaching-Change hatten und John Tortorella hat erstmal so ein bisschen Feuer gemacht bei den Golden Knights. Zum einen hat er Carter Hart wiederbekommen, der hat 2 Spiele absolviert und er hat mit seiner Mannschaft alle 3 Spiele gewonnen. Mit Schmarner hatte man nicht einen Hattrick gegen Calgary. Sie haben in Edmonton 5-1 gewonnen, die Vegas Golden Knights. 4-2, 6-3, 5-1 waren die Siege, also sind immer besser geworden. Und wenn man sich jetzt auch da das Restprogramm abguckt, zweimal Seattle, die sind raus, Vancouver mit dabei, Winnipeg mit dabei und einzig Colorado, die vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch schon Spieler schonen, sind so eine etwas größere Herausforderung. Kann durchaus sein, dass die Vegas Golden Knights auch mit 8 Siegen in Folge dann in die Playoffs reinrücken und einziehen. Und das setzt natürlich die Oilers unter Druck und auch die Anaheim Ducks. Und die sind die Mannschaft, die am schlechtesten da drauf ist, glaube ich, im Moment. Die haben nämlich die letzten 3 verloren. Edmonton insgesamt 7 der letzten 10 gewonnen. Zwar jetzt gegen Vegas verloren, aber ansonsten stabilisiert. Und Vegas, die letzten 3 habe ich eben auch erwähnt, gewonnen. Übrigens muss man auch dazu sagen, die Oilers und die Vegas Golden Knights sind die einzigen, und auch das ist kein Fehler, es sind die einzigen beiden Mannschaften, die ein positives Torverhältnis haben in der Pacific. Und nur nochmal beeindruckenderweise erwähnt, das sind plus 8 bei den Oilers und plus 7 bei den Vegas Golden Knights. Und dann sagt ihr, naja gut, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Utah ist auf Position Nummer 4 in der Central. Utah hat das viertschlechteste Torverhältnis in der Central und das viertschlechteste Torverhältnis in der Central Division lautet plus 30. Edmonton plus 8, Vegas plus 7. Das mal an der Stelle. Wir sind bei Utah angekommen und die haben 86 Punkte, sind in der besten Position, was das Wildcard-Rennen betrifft. Das wäre Wildcard-Position Nummer 1. Sie kommen nicht mehr ran an Platz 3. Minnesota hat 100 Punkte, werden sie am Ende haben. 100 Punkte aktuell. Minnesota, Utah 86 und noch 6 Partien. Das geht sogar rechnerisch nicht mehr. Vieles war ja noch rechnerisch möglich in der Übersicht bisher. Und Utah hat auch eine gute Ausgangslage. Sie haben 3 Punkte mehr und ein Spiel weniger als die Los Angeles Kings. Die sind dahinter. Die haben 83 Zähler und liegen damit auf Wildcard-Position Nummer 2. Und die balgen sich mit den Nashville Predators. Die haben 1 Punkt weniger. Den San Jose Sharks, die haben 2 Punkte weniger, aber auch ein Spiel. Den Winnipeg Jets, die haben insgesamt 3 Punkte weniger. Und die St. Louis Blues sind theoretisch auch noch mit dabei. Allerdings sind es schon 5 Punkte für St. Louis und eben 3 Teams, die sie überholen müssten. Schwierig, wenn die Mannschaften davor dann eben auch irgendwelche Extrapunkte oder sowas in der Art mitnehmen. Also die Ausgangslage nochmal zusammengefasst. Los Angeles 83, Nashville 82, San Jose 81, Winnipeg 80, St. Louis 78 Punkte. Das heißt also, wenn wir da auch nochmal insgesamt drauf schauen auf den Westen, in der Central ist noch offen der Division-Sieg, höchstwahrscheinlich die Avs und eben wer Heimrecht hat zwischen Dallas und Minnesota. In der Pacific ist im Grunde noch alles offen. Theoretisch sind es 3 Punkte sogar nur von Los Angeles auf die Vegas Golden Knights. Also da könnten wir auch noch ein Team haben, was reinrutscht vorne in die ersten 3. Ich sage aber, es sieht im Moment so aus, als ob es darum geht, wer von Edmonton, Anaheim und Vegas läuft auf 1, 2 oder 3 ein. Wie gesagt, Auswirkungen dann auch auf Runde 2. Wer hat da Heimrecht? Vielleicht in einem Spiel 7 oder auch zu Auftakt der Serie. Und eben entsprechend dann auch einen vielleicht leichteren Gegner auch mit Utah in der ersten Runde. Und ansonsten dann, ja, Utah noch nicht ganz so sicher wie zum Beispiel drüben auf der anderen Seite die Bruins, aber schon gut platziert im Hinblick auf die Wildcard-Position Nummer 1. Ja, und hinten ist es komplett offen und es ist auch schon sehr, sehr interessant. Also übrigens, Los Angeles hat eine unfassbare Bilanz aktuell. Die haben nur 19 Siege nach 60 Minuten. Bei 77 Partien nur 19 Siege nach 60 Minuten. 13 Spiele haben sie entweder in der Overtime oder im Penaltyschießen gewonnen. 19 Spiele haben sie entweder in der Overtime oder im Penaltyschießen verloren. Das ist schon Wahnsinn. Das Torverhältnis von Los Angeles, auch das sei an der Stelle nochmal erwähnt, minus 25, wobei du sagen musst, egal wer da reinkommt auf der Wildcard-Position, also Torverhältnisse einfach nur nochmal vorgelesen sind, minus 25, minus 23, minus 35 für die San Jose Sharks. Minus 13 für Winnipeg und minus 33 für St. Louis, aber die haben auch die schlechteste Ausgangsposition. Was man sagen muss, bei den Regulation Wins sind die Kings eben, habe ich erwähnt, 19 sehr schlecht. Das heißt, die müssen im Prinzip einen Punkt mehr haben als zum Beispiel Nashville oder San Jose. Da ist es so, Nashville 26 Siege nach 60 Minuten und San Jose 25. Also das ist da sehr, sehr knapp an der Position. Das also die Übersicht für euch über die Playoff-Ränge aktuell, über die Rennen, die es an der Stelle noch gibt. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel offen. Nicht ein Division-Sieger steht fest. Es ist niemand, der sich eine Conference gesichert hat, President's Trophy und so weiter. Es gibt Teams, die sind in den Playoffs, vielleicht das noch zur Vollständigkeit halber. Es gibt auch Teams im Westen, die sind schon eliminiert, im Osten. Hatte ich das, glaube ich, erwähnt. Toronto Florida und New York Rangers sind die drei, die nicht mehr in die Playoffs kommen können. Und im Westen sind es Chicago und Vancouver. Vancouver tatsächlich sowieso schon festgespielt auf der mit Abstand schlechtesten Bilanz und auf der insgesamt dann auch nicht nur mit Abstand, sondern insgesamt schlechtesten Bilanz der NHL. Daneben, neben den Teams, gibt es natürlich auch noch andere Rennen, die aktuell herrlich offen sind. Wenn wir auf das Scoring gucken, punktgleich vorne Kucherov, McDavid, Nathan McKinnon noch ein bisschen dahinter. Bei den Toren ist mittlerweile da auch ein richtiges Rennen zwischen Cole Caulfield und Nathan McKinnon entbrannt. Caulfield übrigens kann der erste Montreal Canadiens seit, glaube ich, 1989-90 werden oder 88-89, der 50 oder mehr Tore schafft. Auch erstaunlich für so eine große Franchise, aber die Canadiens eben auch 93 letzte Stanley Cup Sieg gefeiert. Also auch da an der Stelle lange nicht mehr so wirklich viel Erfolg gehabt. Ja, auch diese Rennen sind noch offen, Trophies und so weiter. Werde ich vielleicht auch dann in den nächsten Folgen ein bisschen drauf eingehen, aber vor allem geht es jetzt eben um die Playoff-Platzierungen. Wer kommt rein, wer kommt wo rein in den Playoffs und dann eben die Paarungen in der allerersten Runde. Wir haben einige Spiele in der Nacht heute von Dienstag auf Mittwoch. Das sind insgesamt 11 Partien, die eben auch schon dann vielleicht noch ein etwas klareres Bild abgeben werden auf die Playoffs gesehen. Und dann ist vor allem der Freitag wichtig. Da gibt es 14 Spiele insgesamt von 1.45 Uhr an Freitag deutscher Zeit bis 4.30 Uhr gehen die los. Und da sind viele, viele Teams unterwegs. Da kann sich dann auch einiges entscheiden. Was gibt es für Partien, die ich euch fürs Wochenende schon mal empfehlen möchte und ans Herz legen möchte? Ich habe eben auch schon etwas erwähnt. Wir haben zum Beispiel am Samstag 18.30 Uhr Tampa Bay in Boston. Wir haben 19 Uhr Ottawa bei den New York Islanders. Wir haben 21 Uhr die Capitals bei den Pittsburgh Penguins. Wir haben 22 Uhr die Oilers bei den Los Angeles Kings. Also allein diese 4 Spiele sind alles Teams, die involviert sind im Rennen um die Playoffs, teilweise eben die direkten Duelle zwischen Mannschaften, die aktuell auf Playoff-Rängen stehen. Also das wird sehr, sehr wichtig sein und das sind eben die Partien, die es da am Samstag gibt. Und dann schaue ich nochmal am Sonntagabend Pittsburgh in Washington. Da bezweifle ich, dass da die Capitals noch groß im Rennen sind. Und ja, ansonsten hatte ich erwähnt zum Beispiel eben das Spiel Minnesota gegen Dallas, das am Freitagmorgen um 3 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Das hat vielleicht mit die größten Auswirkungen, weil wir natürlich an der Stelle eben dann auch darüber reden, dass das 2 der besten 3 Mannschaften sind insgesamt in der NHL. Ja, das waren also Informationen, paar Einschätzungen, wie gesagt, zum Thema Playoffs. Dann gab es noch einige Meilensteine in den letzten Tagen. Ich habe jetzt nicht alle aufgelistet. Ich werde euch einfach nur ein paar nennen, die mir aufgefallen sind und die ich mir ein bisschen zusammengestellt habe. Da gilt wie immer, wenn ich jemanden vergessen habe oder wenn ihr Fragen habt, Meinungen habt, sehr, sehr gerne einfach im Outro vielleicht mit reinhören. Ich glaube, da sage ich es. Oder einfach in die Shownotes mit reinschauen. Social Media wisst ihr auch, da gibt es diverse Wege, um mit mir in Kontakt zu treten. Bei den Meilensteinen beginnen wir mal mit dem für mich größten aktuell und auch wirklich ja, unglaublichsten vielleicht in Anführungsstrichen. Brent Burns hat es als 2. Spieler in der Geschichte der National Hockey League geschafft, 1000 oder mehr Spiele in Folge zu absolvieren. Aktuell steht Burns bei 1001. einem Spiel und zwar jetzt nicht, wie wir das auch in der Saison des Öfteren hatten, 1000 Spiele in der Karriere. Nein, nein, ihr habt das schon richtig gehört. 1000 Spiele und jetzt 1001 Spiele hintereinander, ohne dass er dazwischen ein Spiel verpasst hat. Die letzte oder das letzte Datum, an dem er kein NHL-Spiel absolviert hatte. Das war der 20. November 2013. Das sind jetzt fast 13 Jahre, über 12 Jahre, in denen Brent Burns mit seinen Mannschaften, zum Beispiel den Sharks, den Hurricanes und jetzt den Avs, keine Partie verpasst hat. Und das in der NHL, in der härtesten Liga im Eishockey der Welt. Und das ist schon Wahnsinn. Er ist damit aber nicht mal auf Position 1, denn ihr wisst sicherlich, Mr. Hotdog Phil Kessel, der steht noch mit 1064 Partien auf Position 1, was das Ganze betrifft. Und da muss Brent Burns eben noch warten. Die Avs haben jetzt noch 6 Spiele, also kann er noch auf 1007 kommen. Das heißt aber, den Rekord, den wird er dann, wenn er ihn denn aufstellt, erst in der neuen Saison aufstellen können. Das also eine der Bestmarken aus den letzten Tagen. Dann hat Evgeny Malkin 1400 Punkte erreicht. Der 23. Spieler in der Geschichte der NHL, der 5. Europäer, dem das Ganze gelungen ist. Sidney Crosby, sein Mannschaftskollege, der hat Steve Yzerman überholt, ist jetzt 7., was die Punkte im All-Time-Scoring betrifft. Und Sidney Crosby hat es geschafft. Und das ist eine Zahl, die ja ähnlich ist wie das, was Brent Burns geschafft hat, auf einer etwas anderen Ebene. Bei Burns ist es eben die Kontinuität und die Fähigkeit, auch vielleicht mit Schmerzen und mit einigen Verletzungen aufs Eis zu gehen. Bei Sidney Crosby ist es die unglaubliche Konstanz und auch die unglaubliche Fähigkeit, gut Eishockey zu spielen. Dem ist es gelungen, jetzt im 21. Jahr hintereinander im Durchschnitt einen Punkt oder mehr pro Partie zu haben. Wenn man andere Spieler sieht, dann ist das vielleicht eine absolute Karrieresaison, wenn du einmal eine Saison hast, wo du im Durchschnitt einen oder mehr Punkte hast. Sidney Crosby hat das jetzt geschafft in 21 Spielzeiten in der NHL. Jede Saison, wirklich jede Saison in der Karriere von Sidney Crosby war eine Point-per-Game-Saison. Und auch bei ihm muss man ja dann auch noch erwähnen, dass es zwischendurch auch so aussah, als ob er vielleicht seine Karriere auch frühzeitig beenden muss. Da gab es ja Spielzeiten mit 22 Spielen, mit 36 Spielen, 41 Spielen zwischendurch, wo er verletzt war. Also auch da hat er sich durchgebissen und sehr viel Konstanz und dann einfach auch Qualität bewiesen. Nicht umsonst einer der besten Spieler überhaupt in der Geschichte der NHL. Dann hat Nikita Kucherov 400 Tore geschafft. Die 400-Tore-Marke hat er erreicht. Und ich schaue gerade mal noch, ob ich mir noch irgendetwas anderes notiert habe an der Stelle. Devon Taves hat 300 Punkte. Okay, ja, ich habe es euch gesagt. Also, wenn ich jemanden vergessen habe, ist das nicht, weil ich das unterschlagen wollte, sondern in der Folge hier sollte es in der Hauptsache einmal um den Coaching-Change gehen bei den New York Islanders. Das kleine Osterei, was sie da dann vor allem Patrick Waugh ins Nest gelegt haben, ihn dazu entlassen. Ich habe das übrigens bei Twitter gesehen, ich weiß nicht, ob es Twitter oder Instagram war. Ich glaube, ein Post war, ja, Happy Easter to all who celebrate von den New York Islanders und irgendwie knapp eine halbe Stunde später, übrigens, wir tauschen unseren Head Coach Patrick Waugh gegen Pete DeBoer. Also, ja, war interessant, zumindest, wie man das dann da so macht, aber da konnte wahrscheinlich der Social Media Manager oder die Managerin an der Stelle auch nichts für, dass die zweite Pressemitteilung dann eben kurz hinter der ersten folgte. Damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon wieder mal bei über einer Stunde an Sendung und ich denke, das waren sehr, sehr viele Informationen, auch zu den Playoffs, zu den Spielen, die noch kommen. Und mir macht es unheimlich Spaß, wie gesagt, seltene Saison gehabt in der NHL, wo die ganzen Entscheidungen, was Platzierungen betrifft, noch so offen waren und noch nicht entschieden waren, so kurz vor Ende der regulären Saison. Das bringt dann sehr, sehr viel Spannung. Nachteil ist allerdings für mich natürlich, ich kann noch nichts wirklich vorbereiten, mal abgesehen vielleicht von Minnesota gegen Dallas, was die erste Runde der Playoffs betrifft. Damit sag ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast?
dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.